Ich bin nachhaltig davon überzeugt, dass es gesamtwirtschaftlich alle nach vorne bringt, wenn Private Equity und Venture Capital Unternehmer das tun, was sie tun.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Johannes und wir sprechen über Unternehmensbeteiligung, nachhaltige Investitionen und ein Fettnäpfchen mit Folgen. Von der Gründung bis zum Exit können unsere Mandanten auf deine rechtliche Expertise zählen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Johannes.
Hi Anne, schön, dass ich hier sein darf.
Erzähl mal, wer bist du?
Ich bin der Johannes. Ich bin Wirtschaftsanwalt bei PwC Legal. Und was machen wir? Mein Team und ich, wir verschieben die Grenzen des Möglichen. So zumindest stand es letzte Woche ganz reißerisch im Manager-Magazin über Wirtschaftsanwälte in Deutschland. Das würden wir jetzt ein bisschen differenzierter betrachten wollen. Aber wo verortet man uns? Vielleicht im PwC-Universum bei Deals? Und da im sogenannten Legal Corporate M&A, also Gesellschaftsrecht, Mergers and Acquisitions, Fusionen und Übernahmen, aber das bedeutet eigentlich in den meisten Fällen und aus unserer Sicht das Recht des Unternehmenskaufs, also der Kauf und Verkauf von Unternehmen. Und ein wenig spezieller noch, wir haben Schwerpunkt auf Private Equity und Venture Capital Transaktionen. Das heißt, wir beraten VC, Häuser und Fonds über den gesamten Investment Lifecycle von der Gründung über die einzelnen Finanzierungsrunden hinweg bis zu einem späteren Exit. Und wenn man es vielleicht ganz platt sagen will, sagt man, wir helfen Mandantinnen, sich an Unternehmen zu beteiligen. Wenn es eine Mehrheitsbeteiligung ist, ist es Private Equity. Wenn es eine Minderheitsbeteiligung ist, ist es Venture Capital. Oder umgekehrt helfen wir, einen Investor zu finden und beim Eintritt eines solchen Investors in ein Unternehmen. Und weil uns das so viel Spaß macht, machen wir das nicht nur hauptberuflich unter dem Legal-Dach, sondern wir machen es auch im Bereich von Next Level, wo wir zusammen mit ganz vielen Kolleginnen aus den verschiedenen Losses arbeiten und wo ich seit Januar jetzt die Region West verantworten darf. Und wenn man sich für Venture Capital interessiert, dann gibt es kaum einen besseren Platz, an dem man sein darf. Denn Next Level hat mal ganz klein angefangen vor einiger Zeit mit so Startup-Frühstück, Startup-Mittagessen, Startup-Abendessen. Das kleine Einmaleins der Gründer und für Gründer. Wie muss ich mich beteiligen? Was mache ich eigentlich? Welche Rechtsform ist für mich am interessantesten? Und all die Fragen, die man sich stellt, wenn man jetzt selbstständig wird und nicht 10 Jahre Investmentbanking-Background hat. Und ja, mittlerweile ist es eine recht große Initiative oder eine der größten Wertschöpfungsplattformen, sagt man immer, für Startups, Corporates und VCs. Mit tatsächlich sehr hochkarätigen Veranstaltungen, die wir da so machen. Wir bereiten natürlich auf der einen Seite auf Finanzierungsrunden vor, die Startups. Auf der anderen Seite haben wir auch echt tolle Speakerinnen und Speaker vom ehemaligen Fußballprofi, der jetzt Investor ist, Seriengründer mit ganz viel Erfahrung, Partner von großen CVC-Fonds, die den Startups dann berichten, ihre Erfahrungen, nicht nur die guten, sondern auch so die sogenannten Fuck-Ups, die man ab und an mal hat. Warum bin ich gescheitert? Warum musste ich scheitern? Und das sind dann eigentlich die interessanteren Unterhaltungen. Interessante Menschen und wir lernen immer viel dazu, wir dürfen viel dazu lernen und interessante Menschen kennenlernen. Und ja, das machen wir. Das machen wir bei PwC.
Sehr gut. Vielen Dank für die Vorstellung, Johannes. Und schon einen großen Ausblick auf die Themen, die wir heute besprechen werden. Lass uns nochmal vorne anfangen. Seit 2016 bist du ja Rechtsanwalt. Warum hast du dich eigentlich für ein Jurastudium entschieden und was hat dein Interesse speziell an Private Equity geweckt?
Ja, ich war als Kind zusammen mit meinem Vater, habe ich die Tagesschau geschaut. Ich erinnere mich noch daran, es ist sehr lange her, aber da gab es eine Übernahmeschlacht, über die wurde berichtet und zwar hat damals BMW und VW, die haben versucht Rolls-Royce Bentley zu kaufen. Das war ja schon irgendwie sehr medienwirksam, ein monatelanges Tauziehen, Schlagzeilen, Milliarden, D-Mark, etc., alles, was dazugehört. Und das kleine Kinderhirn wollte einfach nicht verstehen, warum ein Unternehmen, das Autos herstellt, ein anderes Unternehmen kaufen möchte, das auch Autos herstellt, und warum ein anderes Unternehmen, das auch Autos herstellt, das nicht möchte. Und warum die sich streiten. Und das war halt sehr interessant, hat mich echt verfolgt. Ich finde es immer noch interessant. Und dann bin ich ein wenig eingetaucht in der Folge in die Welt von Leveraged Buyouts und Management Buyouts, Investmentfonds, Hedgefonds, und wollte halt immer gerne weiter bohren und wissen, wie es funktioniert. Und da war dann Jura aus meiner Sicht die richtige Wahl. Und auch da gab es einen Schwerpunkt im Studium, den man wählen konnte, das Recht des Unternehmenskaufs. Und da hat mich dann ein Professor an die Seite genommen und hat gesagt, wenn du das wirklich machen willst, dann musst du mal nach Düsseldorf gehen. Ich schicke dich mal da zu einer großen Kanzlei, dann schaust du dir das an. Und wenn du dann immer noch meinst, dass du das werden möchtest, dann sprechen wir weiter. Habe ich gemacht, war furchtbar interessant, hat es nicht besser gemacht, und jetzt bin ich da, wo ich bin.
Wie hast du dein Jurastudium so erlebt?
Ich, im Vergleich zu vielen anderen, mit denen ich studiert habe, man trifft sich ja alle Nase lang mal wieder, bereue es nicht, das getan zu haben. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh mein Gott, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich würde es nie wieder machen, ich würde es keinem empfehlen. Ich würde es jedem empfehlen, immer noch, oder ich kann es noch empfehlen. Klar gibt es auch andere schöne, interessante Berufe und andere interessante Wege. Aber das Jurastudium ist ja noch eines der wenigen Studiengänge, die Bologna überlebt haben. Und wo es halt nicht rein um Bulimie-Lernen geht, zumindest aus meiner Betrachtung, sondern dann sehr viel machen kann, so wie die Mediziner auch. Wir haben die Staatsexamina, beide noch. Es ist eine sehr generelle Ausbildung, das wird ja auch immer wieder kritisiert, was mich aber auch nicht stört insgesamt oder nicht gestört hat. Ich fand es auch sehr schön, nach dem Studium insbesondere dann im Referendariat einzutauchen in die verschiedenen Bereiche. Man wird ja, also das Jurastudium und die Ausbildung zielt darauf, einen jeden Teilnehmer zum Volljuristen auszubilden, also zum Richteramte zu befähigen, wie man immer so sagt. Und diese Befähigung zum Richteramte, die muss man sich ein wenig erarbeiten. Und zwar muss man dann erstmal bei einem Richter 9 Monate im Referendariat mitlaufen und sich anschauen, was der so den ganzen Tag treibt. Dann geht's zur Staatsanwaltschaft, und dann darf man tatsächlich auch in einer Robe mal vor Gericht ein bisschen üben und Plädoyers halten. Furchtbar interessant ist das auch gewesen. Ich werde es nie vergessen, natürlich. Da ging einem auch die Düse beim ersten Mal natürlich, wenn man da so steht und der Richter sagt so, bitte Staatsanwaltschaft, jetzt mal loslegen. Und dann war ich im Knast in meiner Verwaltungsstation. Man kann überlegen, was man machen möchte. Möchte man in die Behörde gehen und oder was anderes machen? Und dann bin ich in der JVA gelandet. Das war auch sehr interessant. Eine ganz schöne, lustige Zeit, trotz Gefängnis. Mhm. Und ja, so geht's weiter. Wahlstation, da schaut man wenn man es möchte, in Großkanzleien rein. Ich hatte das vorher schon getan, habe dann nochmal so die Wald und Wiese gemacht, auch um mich vielleicht ein bisschen abzusichern, ob meine Berufswahl das Richtige ist oder ob ich nicht doch lieber jeden Tag vor Gericht sein möchte und näher an der Heimat, was auch eine Option war. Aber nein, ich habe mich dann dennoch erneut für das entschieden, was ich jetzt mache. Und ich bereue nichts.
Sehr gut. Was hat dich denn dazu bewogen, von einer internationalen Wirtschaftskanzlei zu uns zu wechseln?
Das ist diverse Gründe. Wir waren in einer internationalen Großkanzlei, und da haben wir eigentlich genau das gemacht, was wir auch hier machen, immer noch Mid-Cap Private Equity Deals. Damals, ich bin da angefangen, es war super interessant, aber wir haben auch immer wieder gewisse Ineffizienzen festgestellt. Wie erklärt man das jetzt? Also der Mandant in der Regel ruft an und sagt, Johannes, wir haben hier ein Unternehmen, das wollen wir kaufen. Schau dir das doch mal an. Insbesondere unter den rechtlichen Gesichtspunkten kannst du mal schauen, ob es da einen Showstopper gibt oder eine Red Flag, wie man so sagt. Und ob du dann sagen musst, nee, das könnt ihr nicht machen. Und warum? Dann müsstest du das schon ganz gut begründen und mach doch auch schon mal einen Kaufvertrag fertig, einen ersten Entwurf. Und dann sprechen wir uns in einer Woche und dann berichtet ihr. Aber es berichten ja nicht nur wir, sondern so, auch wenn wir das nicht gerne hören, wir sind ja nicht nur ein kleiner Teil eines Deals, sind wir ja leider nur. Es berichtet auch Tax, es berichtet auch Finance. Der Mandant hat nicht nur Legal angerufen, sondern auch zum Beispiel 2 andere Big Four. Ja, User Experience aus der Sicht des Mandanten ist dann ja ein Call um 10 mit den Anwälten aus einer Großkanzlei. Die berichten. Dann kommt Tax, Call um 11. Da berichtet Tax, was die so gefunden haben. Und dann kommt Finance und so weiter und so weiter. Und bestenfalls stimmt alles, manchmal nicht. Und dann fragt man sich, warum? Warum wusste Tex was Legal nicht wusste? Wer ist schuld? Ist es überhaupt ein Fehler gewesen? Konnten die das wissen? Aber warum ist das ganze System hier unrund? Und warum sagt der eine Report etwas, was der andere Report nicht gesehen hat? Und dann werden die Mandanten natürlich nervös. Dann müssen wir rausfinden, woran hat es gelegen. Und ja, das ist natürlich auch schlecht. Es kostet Zeit, Nerven, Geld. Die Abschlusswahrscheinlichkeit durch solche Verzögerungen für den Deal insgesamt verringert sich dann auch ein bisschen, also eine unschön. Und dann haben wir uns gedacht, wie schön wäre doch die Welt, wenn wir alles aus einer Hand anbieten könnten. Und zwar dann einen abgestimmten Report, der alles umfasst, Tax, Legal, Finance etc. Der Mandant muss nicht 3, 4, 5 verschiedene Reporte sich anschauen und die im Übrigen dann auch vielfach redundant sind. Die ersten 5, 6, 7 Seiten, die sind ja dann im Wesentlichen gleich. Die braucht man dann schon mal nicht lesen, wenn es gut, wenn es schlecht läuft. Und bekommt einen Ansprechpartner und bessere Ergebnisse und effizientere Ergebnisse. Also Win-Win-Win. Und weil wir uns das gedacht haben, sind wir jetzt hier. Und machen genau das. Wir greifen gemeinsam an, nicht nur bei Private Equity, sondern auch bei Venture Capital gilt das in gleichem Maße. Deswegen, ja, sind wir jetzt hier.
Kann ich gut verstehen. Bevor wir uns gleich noch stärker in deinen fachlichen Themen bewegen, möchte ich noch mehr über dich persönlich erfahren. Wo kannst du denn Gesetze und rechtliche Fragestellungen mal ganz vergessen? In anderen Worten, was machst du eigentlich gerne in deiner Freizeit?
Ah, okay. In meiner Freizeit mache ich natürlich zuallererst die Familie. Ich habe 2 wunderbare Kinder, 2,5 Jahre und heute auf den Tag 8 Wochen alt. Und verbringe sehr viel Zeit mit denen natürlich. Und ja, das Leben hat sich so ein bisschen geschiftet, ist klar. Ansonsten, ich war mal ein Serienjunkie erster Stunde, noch sehr viel geschaut, als da war Netflix noch eine Videothek, ne, da habe ich schon alles geschaut. Deswegen die Sopranos und The Wire, die Mutter aller Serien, keine Diskussion. Und ja, das mache ich gerne, jetzt ein bisschen weniger natürlich, aber es ist natürlich nicht schlimm. Ich hole das alles nach später, wenn die Kinder älter sind. Und ja, ich bastel sonst auch gerne an alten Sachen. Mein Auto ist sehr alt. Ich habe es selbst restauriert im Studium. Es ist mein erstes altes Auto und ich hoffe, dass ich es über die Zeit bringe. Vielleicht ist es das erste und einzige Auto in meinem Leben. Das wäre sehr schön. Und ich habe letztens noch gesprochen mit einem Kollegen, der sagte, weil mein Büro, wie du weißt, ein bisschen bunter ist als das übliche PwC-Büro, hat er gefragt, ob ich gerne Sachen auch selber baue, zum Beispiel Möbel, wo ich sagte, nee, mach ich nicht. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gemerkt, doch, erschreckend viele deines Mobiliars ist zumindest selbst überarbeitet. Und ja, das ist dann so etwas, was ich in meiner Freizeit gerne mache, alte Sachen neu. Und ja, das nächste große Projekt für alte Sachen neu wäre dann unser Haus, was wir natürlich suchen, ein Grundstück. Und naja, jeder weiß, wie katastrophal die Lage gerade ist. Ich werde irgendwo ein altes Haus finden, es abbauen und woanders neu und besser aufbauen. Das ist der Plan aktuell, aber naja, ist ein ambitionierter Plan.
Ich drücke die Daumen, dass es in irgendeiner Art und Weise klappt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, deine Tochter ist erst vor kurzem geboren, aber stell dir vor, du müsstest jetzt deinem Sohn erklären, was eigentlich hinter M&A, Venture Capital und Private Equity steckt.
Das ist eigentlich, ja, in gewisser Weise müsste ich mich da wiederholen, ne, was der Papa schon gesagt hat eben. Er hat gesagt, er hilft Mandanten dabei, andere Unternehmen nicht zu kaufen immer, sondern sich daran zu beteiligen. Naja, aus dem eigenen Interesse heraus, warum machen die das? Natürlich, weil sie entweder denken, dass ein Unternehmen unter ihrer Führung besser läuft, weil sie das vielleicht im Rahmen einer, ich sage jetzt mal Private Equity, vielleicht bei den klassischen Venture Capital Transaktionen, eine Finanzierungsrunde, ja, das, ich glaube, das Konzept ist den meisten Leuten heutzutage klar, wenn man LinkedIn aufmacht, sieht man's. Aber auch da gilt natürlich das Gleiche, die Leute glauben an eine Idee und möchten diese weiterführen und ja, durch ihr Investment dafür sorgen, dass das Unternehmen skaliert, dass man es in 3, 4, 5 Jahren zu einem höheren Preis veräußern kann, als man es aktuell gekauft hat, seine Beteiligung, und dass man halt einen entsprechenden Mehrwert schafft. Und das ist immer wieder super interessant. Wir haben ganz interessante Mandate. Zum Beispiel habe ich Mandanten, super interessant, gerade die hacken Enzyme. Da habe ich mich auch gewundert. Die programmieren die quasi so, wie ein Coder jetzt eine Software programmieren würde. Und dann führen die das aus. Das ist genauso scary, wie es auch interessant ist. Es funktioniert offenbar. Und das sind nur einige Sachen, die wir täglich machen. Ja, soll ich Beispiele geben?
Vielleicht. Ja, sehr gerne.
Sehr gerne, okay. Ohne jetzt vielleicht in Name-Dropping da abzuwandern, was wir so machen, wenn man es erklären müsste, wir durften jetzt zuletzt ein Private-Equity-Haus begleiten bei Akquisitionen im Profi-Fußball-Spielerberaterbereich. Da haben die ganz viele Spielerberater erworben und die zu einem der größten Player im Markt zusammengebaut. Sehr interessant, insbesondere die Due Diligence-Prüfung waren für die fußballbegeisterten Teammitglieder ein Fest, sag ich mal. Haben sich sehr gefreut, da teilnehmen zu dürfen. Dann, was wir auch gemacht haben, ist ein Retailer, begleiten wir gerade dabei, ein Seamless Shopping Erlebnis Software Unternehmen Startup zu kaufen. Und zwar, also einkaufen ohne Kasse. Das kommt jetzt auch, es wird immer mehr Realität. Du gehst rein, du hast eine App, es piept, nimmst dir 3, 4, 5, 6 Sachen und gehst einfach raus, ohne zu bezahlen. Die Rechnung kommt und die Rechnung stimmt. Interessanterweise, es funktioniert richtig gut. Du kannst auch noch 5-mal im Kreis gehen, etwas wieder zurückstellen, die Software erkennt's. Und das ist dann tatsächlich auch wieder so ein Blick in die Zukunft immer, wenn man es beraten darf. Und ja, sonst haben wir noch Mandanten gerade, die ich berate, im Luxusgüterbereich neue Krypto-Assets schaffen. Das ist auch, man kennt vielleicht so ein bisschen die Bored Apes NFTs, die gerade gehandelt werden. Und da sind wir aktuell gerade dabei, das etwas auszudehnen auf diverse andere Güter, was sehr interessant ist. Sehr interessante Calls auch, die wir da aktuell haben mit teilweise, sagen wir mal, schillernden Persönlichkeiten, die sich daran beteiligen, macht schon auch großen Spaß. Und dann gibt's ganz klassische Sachen auch, die wir machen. Zum Beispiel der große DAX-Konzern legt los und überlegt sich, er muss jetzt einen Teil seines Unternehmens abspalten und verkaufen. Dann wird es so rausgefräst, man sagt Carve-out, über die mehreren teils Ländergrenzen hinweg, und dann wird das so neu geschaffene Ergebnis weiterverkauft. Wenn es ein Private Equity Investor ist, sind wir da auch beteiligt, im besten Fall. Und ansonsten, wir beraten PwC selbst bei eigenen Investments in große deutsche Venture Capital Fonds und auch in Startups dürfen wir die begleiten, was auch super interessant ist immer wieder. Und ansonsten machen wir, ja, was ich gerade schon gesagt habe, Private Equity Buy and Build Strategien ist auch ein Teil von dem, was wir im täglichen Doing so haben. Hört sich eigentlich immer gar nicht so interessant an, wenn man es thematisch ein bisschen ausbreitet, ist aber tatsächlich furchtbar interessant, wenn man so Märkte hat, die aus Sicht der Private Equity Häuser oder sonstiger Investoren defragmentiert sind, sagt man. Dann wollen die konsolidieren. Da ist man jetzt auch nicht schlauer, aber ich mache mal ein Beispiel. Ein Beispiel, Zahnärzte war jetzt die letzten Jahre immer so ein Thema. Da sind dann Leute losgezogen und haben sich überlegt, in Europa ganz viele Zahnärzte aufzukaufen, die bisher alle ganz allein auf dem Land gelebt haben. Jeder ein Einzelkämpfer, jeder macht der klassische Zahnarzt, verbringt seinen Mittwoch, deswegen haben die immer frei, vielleicht nicht mit Urlaub, sondern damit Toilettenpapier zu kaufen und andere Sachen, die er für den Betrieb seiner Praxis braucht. Mhm. Und das ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, wie es mal war. Und es wollen auch nicht alle. Und dann gibt es durchaus Vorteile, wenn man ganz viele Zahnarztpraxen unter einem Zahn, ich sag's mal platt, McZahn vereint und eine eigene Brand hat, einen eigenen Einkauf. Ne? Da gibt es schon gewisse Margeneffekte und es lohnt sich dann für die Mandanten, das zu tun, wenn man nicht 30 Spritzen kauft im Monat, sondern 3 Millionen, bekommt man einen besseren Preis. Und sowas begleiten wir auch sehr interessant. Und ja, so würde ich es den Kindern erklären.
Wenn wir jetzt auf die Buy-and-Build-Strategie nochmal zu sprechen kommen, gewinnt denn da am Ende eigentlich nur die investierende Person oder gibt es da noch weitere Vorteile?
Natürlich nicht. Wir sind nicht die Bösen. Nee, das ist zum Beispiel, ganz interessant ist immer wieder die Frage, ne, wie gut, wie böse ist Private Equity, ist ja immer sehr medienwirksam. Mhm. Und da gibt es Studien, die, das ist natürlich, jeder Artikel ist reißerisch. Was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, ist man macht nichts, was nicht funktioniert und man macht nichts, wofür es keinen Markt gibt. Es gibt natürlich schlagkräftige Einheiten, die sehr viel besser und effizienter sind und dem Markt vielleicht um Jahre voraus und entsprechend Sachen angehen und dann auch entsprechend davon profitieren, dass sie diese Chance gesehen haben. Ja? Nicht alles klappt auch, es ist ein gewisses Risiko. Und zum Beispiel, wenn man das jetzt mal für die Zahnärzte nimmt, ist es ganz interessant, entlastet man die Leute, die täglich arbeiten, Zahnärzte, die können sich auf das konzentrieren, was sie eigentlich am liebsten tun, nämlich Zähne behandeln. Und müssen sich nicht mit den ganzen Orga-Kram rumschlagen. Wir haben auch mittlerweile einen Markt, wo viele Berufsabsolventinnen und Absolventen nicht mehr 6 Millionen Euro Kredit aufnehmen möchten, um sich eine Zahnarztpraxis aufzubauen, sondern die möchten gerne flexible Arbeitszeiten haben, vielleicht auch mal ein Sabbatical machen. Und das ist dann halt nicht möglich, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer. Und dementsprechend ist das für die auch sehr interessant. Und es ist eigentlich natürlich auch diese Margen- und Skaleneffekte werden letztendlich auch so weit weitergegeben, was ganz interessant war. oder ist, dass wenn du zu einem solchen McZahnern gehst, dann was sie natürlich dir auch anbieten können und was die dann besonders interessant macht, ist, gegenüber der Kasse abgerechnet ist ja immer ein Drama, ein bisschen. Da gibt es die Plombe von früher, die man dann kriegt. Und dadurch, dass die so gute Einkaufskonditionen haben, können die dann halt sagen, okay, wir rechnen bei der Kasse ab die günstige Plombe vielleicht. Du kriegst aber die High-End-Plombe, die wir viel, viel günstiger kaufen als die schlechte Plombe. Die bieten wir gar nicht erst an. Ne? Und so gibt es natürlich auch Vorteile. Und ja, ich bin nachhaltig davon überzeugt, dass es gesamtwirtschaftlich alle nach vorne bringt, wenn Private Equity und Venture Capital Unternehmer das tun, was sie tun. Zumal diese Buy and Build Strategien mittlerweile auch, um den Bogen so ein bisschen zu spannen, auch in die Startup-Welt kommen. Auch die Startups adaptieren das in gewisser Weise aktuell. Das war früher ein Metier, was eigentlich Private Equity vorbehalten war. Es gibt aber auch mehr Startups, die das machen und dann wo schon ein bisschen mehr in Richtung Fairness, ESG, Nachhaltigkeit, klar, aber auch ganz interessante Konzepte haben und dann halt nicht mit der geballten Power eines Öl-Staatskonzerns vielleicht loslegen, sondern jung, schlagkräftig und in anderen Bereichen, wo sie das tun, kommt auch immer mehr und ist super interessant.
Wie beeinflusst denn das steigende Volumen von Venture Capital Deals das Startup-Ökosystem in Deutschland?
Ja, gute Frage. Aktuell ist ja sowieso, es wird in die Medien werden nicht müde, den Abgesang von Venture Capital anzukündigen. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Es ist M&A insgesamt, der Markt ist ja immer so eine Wellenbewegung. Man hat den Eindruck ja auch, dass jetzt nach einer so langen Aufwärtsphase irgendwie die Leute auch mal wieder gerne was von Rezession hören, allein weil es schon lange nicht mehr gewesen ist. Finde ich eigentlich nicht. Gute und solide Deals wird es nach wie vor geben. Es gibt Investmentfonds, es ist sehr viel Geld im Markt, trotz steigender Zinsen. Es hat die letzten Jahre jetzt halt sehr viel Fundraising gegeben und es sind Gelder, die da sind und die Gelder müssen investiert werden. Wenn uns da etwas droht, dann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis diese Gelder weg sind. Aktuell ist es im Fundraising vielleicht nicht so einfach, wie es noch letztes Jahr war. Aber wer weiß, was nächstes Jahr ist. Und ja, ich habe heute gesehen, der Bitcoin, einige Leute sind gerade nicht so glücklich, was ihre letzten Investitionen angeht. Auch die Börse ist aktuell ein bisschen auf Talfahrt, auch kriegsbegründet, Corona etc., Lieferketten. Bleibt abzuwarten. Wir hoffen, dass das ganze Drama schnell vorbei ist und es so weitergeht wie bisher.
Wenn wir uns jetzt weiterhin noch in der Startup-Welt bewegen, mit Blick auf deine berufliche Rolle, welche Rolle spielst du denn bei der rechtlichen Gestaltung von Finanzierungsrunden in Beteiligungsverträgen?
Aha, okay. Die Rolle ist in der Regel, habe ich auch schon gesagt, die rufen an und sagen, hier, wir haben da etwas gefunden, da wollen wir investieren, eine Finanzierungsrunde, das sind die 3, 4, 5 harten Fakten, kannst du bitte vorbereiten. Und dann würde der klassische Anwalt loslaufen und sagen, wir machen erstmal einen Termsheet, wenn das noch nicht passiert ist. Da halten wir ungefähr im groben Rahmen die Deal-Terms fest. Wenn man seine Mandanten kennt, dann weiß man bereits, was da drin zu stehen hat, deswegen braucht man gar nicht so viele Informationen und kann das relativ schnell raushauen, wie wir so sagen würden. Und dann wird es unterzeichnet und dann wissen wir ungefähr, in welchem Rahmen die Transaktion geplant ist. Dann ist es alles natürlich noch subject to due diligence. Das heißt, wir gehen los und prüfen. Stimmt das alles auch, was die versprochen haben? Kann man das nachvollziehen? Und dann bereiten wir parallel bereits vor die Verträge. Und das wäre ein sogenannter Beteiligungs- und Gesellschafter. Vertrag oder eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung, wo eine Kapitalerhöhung beschlossen wird, wo gewisse Garantien abgegeben werden und wo es dann auch um das künftige Zusammenleben jetzt im Venture Capital der Gesellschafter dann geht. Das ist eine nahezu eheähnliche Beziehung, die man da eingeht auf die nächsten Jahre, wo man zusammenarbeiten möchte und was schaffen möchte. Und dann geht es los in die Verhandlungen. Bestenfalls geht es los in die Verhandlungen. Man ist schon gut beraten, wenn man gut beraten ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, wo man dann gar keine Gegenwehr hat, was grundsätzlich nicht gut ist. Wo man dann auch sagen muss, also wenn du so kampflos aufgibst, wie führst du dein Unternehmen eigentlich? Es gibt aber auch dann gewisse Punkte, wo man naturgemäß nochmal nachverhandeln muss. Und das ist aber im Venture Capital weniger dramatisch als bei großen Unternehmenstransaktionen, wo man sich da teilweise auch in heutigen Zeiten noch in einen Konferenzraum einschließt. Es sitzen 5, 6, 7 Leute auf der einen Seite eines großen Tisches und 5, 6, 7 Leute auf der anderen Seite eines großen Tisches. Und dann geht's mehrere Tage im schlimmsten Fall hin und her. sondern es geht eigentlich relativ, also verhältnismäßig einfacher, je nach Status und je nach Finanzierungsrunde, wie weit sind wir, wenn wir im Frühstadium sind, sind die Verhandlungen nicht so umfangreich in der Regel, wie sie in einem späteren Szenario sind, wenn es dann vielleicht auch auf den Börsengang zugeht. Ne? Und ja, das machen wir dann. Wir verhandeln Kaufverträge, schließen sie ab. Das heißt, wir treffen uns alle beim Notar und helfen dem Mandanten dann, den Deal über die Ziellinie zu bringen, bestenfalls.
Sehr spannend. Ich glaube, es ist anhand deiner Erklärung deutlich geworden, dass du dich ja in unterschiedlichsten Branchen auch bewegst. Wie eignest du dir denn da eigentlich dein Branchenwissen an, deine Branchenexpertise?
Oh ja, ja. Interesse. Ich bin schon ein bisschen ein kleiner Tech-Enthusiast und Krypto auch. Das hat mich immer interessiert. Das fing wie damals beim Fernseher fing es an. Mit den großen Unternehmenskäufen, warum machen die das? Und eigentlich ist das immer so mein Thema gewesen. Man kann nicht alles wissen, man ist auch nicht Profi in allen Bereichen. Generalisten im M&A ist schwierig, man muss schon so ein bisschen seine Nische finden, was man macht. Und da gibt es gibt zu Recht Anwälte und Anwältinnen, die spezialisiert sind auf gewisse Deals. Mhm. Man kann halt nicht alles machen. Ansonsten ist es auch natürlich Learning by Doing. Es ist ganz interessant im Verhältnis zu, also man trifft ja Kollegen und manche Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie machen halt seit 12 Jahren dieses Mandat. Und das ist ja natürlich was ganz anderes, wie wenn man jeden Tag was Neues hat. Jeder Deal ist anders, jeder Deal ist neu und wieder ein kleiner Blick in die Zukunft. Dann gibt es natürlich auch Fonds, die wir beraten, die einen klaren Schwerpunkt haben, weil auch die sich spezialisieren müssen, weil auch die natürlich nicht Generalisten sind. Und dann hat man zum Beispiel, wenn es ein Fonds ist, und das kommt gerade immer mehr, was ganz cool ist auch, so Decarbonization-Startups, die nur allein in die Rettung der Welt investieren. Da ist aktuell auch sehr viel Geld in den Markt geflossen in den letzten Jahren. Mhm. Das ist schon cool. Und ja, wir geben natürlich unser Möglichstes, Schritt zu halten mit den Entwicklungen. Und ja, bestenfalls das Geschäftsmodell so gut zu verstehen, dass wir auch sinnvoll beraten können.
Apropos Blick in die Zukunft, das ist gerade schon angerissen. Welche Trends nimmst du denn im Markt wahr und wie werden sie das Geschäft verändern?
Puh, wenn ich das wüsste, wäre ich sehr reich. Alles, aber ja, wie gerade schon gesagt, also ich finde Decarbonization finde ich super. Ne? ESG ist mehr und mehr ein Thema. Viele Founder und Founderinnen sind auch nicht mehr klassischerweise so aufgestellt, habe ich zumindest den Eindruck, dass es um die Gewinnmaximierung geht. Geld, Geld, Geld. Ich habe gestern noch mit einem Mandanten telefoniert, der in puncto Solarzellen unterwegs ist und da auch echt großartige Sachen macht. Und der natürlich auch sagt, ne, Exit, wir haben keinen Exit-Fokus. Wir wollen keinen Exit-Fokus haben. Wir wollen langfristig das machen, was wir machen. Wir wollen unsere Mitarbeiter gut bezahlen und Mitarbeiterinnen. Wir wollen die auch beteiligen an unserem Unternehmen. Und wir wollen auf gar keinen Fall einen rein, der uns da 5 Jahre umkrempelt und uns dann mit maximalem Gewinn verkauft. Das ist so ein bisschen die Stimmung. Muss es ja auch nicht immer sein. Man kann auch so gemeinsam gute Wege gehen. Aber das, finde ich, ist ein Trend auf der einen Seite. Nachhaltigkeit, Rettung der Welt. Leute gründen mit der Motivation, tatsächlich CO2 aus der Luft zu ziehen und widmen so ein bisschen ihr Leben. Und ich finde es auch super, dass Philanthropen bis Unternehmen Geld bereitstellen, um das zu ermöglichen. Und es macht sehr viel Spaß, solche Sachen beraten zu dürfen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Tatsächlich stelle ich dir nun schon meine letzten beiden Fragen.
Okay.
Worauf freust du dich am meisten in deiner bevorstehenden Elternzeit?
Auf natürlich viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu spielen, klar. Und aber ich habe die Elternzeit auch so geplant, wir haben uns ja wie du weißt, einen kleinen Trailer gemietet und holen das nach, was wir beim ersten Kind nicht geschafft haben wegen Corona. Und zwar machen wir so eine kleine Reise USA, Kanada, fahren mit dem Wohnwagen da ein bisschen rum. Und ich habe es auch so geplant, dass ich natürlich ganz uneigennützig beim Silicon Valley vorbeifahre und mir all die Städten anschaue, die ich schon immer mal sehen wollte. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, mal so ein bisschen noch rauszukommen, ein bisschen abzuschalten, den kompletten Lebensansatz nochmal zu überdenken und wo geht die Reise hin und wie stellen wir uns auf. Und ich freue mich auch danach irgendwie richtig loszulegen und wieder anzufangen. Aber ja, wenn man gebucht hat, dann vorher erstmal vielleicht noch ein bisschen am Überlegen, aber sobald man tatsächlich die Buchungsbestätigung hat, fällt einem doch schon ein bisschen was ab und man kann sich drauf freuen.
Das klingt gut. Und jetzt meine letzte Frage. Und ich hoffe, du wirst aus dem Nähkästchen plaudern.
Oh nein.
Welches Fettnäpfchen würdest du am liebsten vergessen?
Fettnäpfchen. Ja, vergessen, obwohl es war eigentlich auch lustig. Was mir als erstes einfällt, ist, ich lege mal los. Meine jetzige Frau, damalige Freundin und ich haben mal einen Urlaub gemacht. Und zwar wollte sie unbedingt in die Mongolei und wollte dort so ein bisschen die Menschen und das Land kennenlernen. Und habe ich gesagt, ja, okay, was machen wir da? Habe mich ein bisschen auch schlau gemacht und dann habe ich gesagt, dann ist ja auch wunderbar, können wir ein bisschen die Ballungszentren in China vielleicht noch mitnehmen, wenn wir in der Gegend sind. Und habe dann ein sehr interessantes Buch gefunden, das nennt sich 10 Remote Places Where Your Boss Can Track You Down. Und das war natürlich für den damals sehr gestressten Großkanzlei-Associate eine wunderbare Reisedestination, wo man tatsächlich glaubhaft versichern kann, da gibt's kein Netz. Ich bin tatsächlich raus und dann sind wir in die Mongolei gefahren, haben in einer Jurte gelebt und dann ging es irgendwann los zum Reiten. Und die mongolischen Kinder werden ja, sobald sie sitzen können, auf ein Pferd gesetzt. Meine Frau jetzt, meine Freundin damals, konnte auch gut reiten und alle gehen wie selbstverständlich aus, dass man das kann. So wurde ich auch auf ein Pferd gesetzt. Und ich dachte natürlich, das wird so ein bisschen Tourismus und wir gehen jetzt spazieren ganz langsam und dann kriegt das Pferd einen Klaps und wir reiten im Jagdgalopp los. Und ich schreiend panisch, 4 Stunden Autofahrt von jeder medizinischen Versorgung entfernt, hat meine Frau mir on the run, weil die Guides waren schon außer Sichtweite, beigebracht, wie ich das Pferd zu lenken habe. Und die haben mich auch angeschaut, das war so ein Fettnäpfchen, die haben es halt nicht verstanden, dass dass ein Mann in meinem Alter nicht in der Lage ist, sein Pferd zu beherrschen. Es war ein sehr schmerzhafter, hölzerner Sattel, es hat zu sehr schlimmen Schürfwunden geführt, die ich den Rest des Urlaubs dann mitnehmen durfte. Aber es war auch, mittlerweile kann ich drüber lachen.
Vielen Dank für deine Zeit heute, Johannes. Ich kann jetzt von total viel wertvollem Input zehren und ich hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Das Schlusswort ist danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du das machst. Ist furchtbar interessant. Zu Recht. Herzlichen Glückwunsch zu 2 Jahren. Und ansonsten für all diejenigen, die zugehört haben und die interessiert hat, was sie gehört haben, connectet euch gerne mit mir, schreibt mir über LinkedIn, lasst uns sprechen, schickt mir einen Invite auf einen virtuellen oder echten Kaffee. So viel Zeit ist immer. Ich würde mich sehr freuen.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe, dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.